you know, I can tell you they're not satisfied with being good or very good. They want to be great. And we've had some really good team building events already in the last couple of weeks. And when I watch these players do the team building, one thing that comes out when I see them is they're not satisfied about being very good. They want to be great. They want to be the best, and they want to be, a team being the best.
Olympia Spezial, die zweite Big Post Game, wird euch präsentiert von Kellogg's. Was immer du machst, wir machen Frühstück und wir machen vor allem auch Vorfreude. Das hat ja so ein Frühstück auch immer in sich, nämlich auf Olympia. Und das Ganze machen wir heute mit Rupert Fabig. Ich grüße dich.
Grüß dich, Stucky. Ich bin auch schon voller Vorfreude auf Olympia, weil die nächste Folge, die wir aufnehmen, nehme ich schon aus Paris auf.
Das klingt sehr, sehr, sehr vielversprechend. Und dann hast du gedacht, davor sollte ich mal nicht in den Norden mich melden, sondern mal in den Süden, weil du im Urlaub bist, ne?
Korrekt, in Italien.
Nicht schlecht. Wettertechnisch?
28 Grad. Wenn ich denn jetzt auf den Balkon gehen würde, schaue ich aufs Meer. Also das Meer ist sehr schön warm, was ich angenehm finde. Ich bin ja ein Warmduscher und mag überhaupt kein kaltes Wasser. Von daher finde ich das äußerst angenehm.
Also, Ruppi im Urlaub und danach bei Olympia vor Ort für das Hamburger Abendblatt und natürlich auch für uns hier bei Big Post Game, präsentiert von Kellogg's. Das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Da sind wir sehr froh, dass wir dich mit am Start haben. Danke übrigens, dass du dir auch die Zeit nimmst für diese Folge hier. Robert kann nämlich heute nicht, der ist beruflich noch eingebunden. Noch hat man in Bayern keine Sommerferien und entsprechend ist er da noch am Ackern. Aber macht nichts, wir haben nämlich einen dritten Gesprächspartner und den wollen wir direkt mal mit reinholen, nämlich den Bundestrainer, Ruppi. Wichtiges und vor allem gutes Gespräch, das wir mit ihm hatten.
Ja, sehr tiefgründiges Gespräch, ging auch nicht nur um Basketball, ging natürlich auch um Basketball, ging aber auch um sein Buch, um Depressionen, die er ja in dem Buch auch ausführlich beschrieben hatte. Und mit ihm kann man sich ja generell immer über alles unterhalten.
Absolut. Das schätze ich immer in den Gesprächen sehr und ich glaube auch die ganzen Spieler. Ich habe nämlich jetzt über die BBL-Saison mit vielen Spielern gesprochen, wo ich auch gar nicht mehr selber wusste, dass die mal unter Gordy gespielt haben, zum Beispiel irgendwann mal in Frankfurt oder sowas. Und alle Spieler, wirklich unabhängig voneinander, haben gut über ihn gesprochen und haben vor allem danach gesagt, so, das war einer der Trainer, die mich extrem weitergebracht haben. Einfach auch auf einer menschlichen Ebene, nicht nur als Spieler, sondern auch als Mensch in meinem Leben, weil das Lustige fand, ich habe mir vorhin das beim Zähneputzen überlegt, dass Trainer ja immer Jahr für Jahr älter werden, aber das Spielermaterial, die Spieler an sich werden auch älter, aber es erneuert sich ja immer mal wieder, ne? Also wenn du irgendwann mal mit 35 angefangen hast, Trainer zu sein, bist du irgendwann 65. Das ist ja eine komplett andere Generation an jungen Menschen. Und die wieder so packen zu können, ich glaube, das ist eines der Geheimnisse, die man irgendwie für sich erforschen muss, wie man da rangeht, weil du bist halt einfach in deren Augen ein alter Knacker. So.
Ja, aber das klingt ihm ja offenkundig sehr, sehr gut. Also die Spieler vertrauen ihm ja blind mit seiner so väterlichen Art. Moritz Wagner hat gesagt, ist einfach ein geiler Typ. Kein Wort, was er sagt, ist verschwendet. Es gibt mehrere Spieler, die gesagt haben, das ist der beste Trainer, den wir jemals hatten. Also, und da gibt es ja auch Spieler, die haben wirklich gute Trainer gehabt und trotzdem favorisieren sie Gordon Herbert da. Das ist schon recht beeindruckend, wie er die Spieler mitnimmt.
Auf jeden Fall. Darüber haben wir mit ihm gesprochen. Das werdet ihr gleich im Interview hören. Nach dem Interview gibt es noch ein bisschen was vom DBB-Frauenteam, auf das wir dann in der kommenden Folge intensiver eingehen werden. Jetzt aber erstmal das Interview mit Gordon Herbert, ungefähr 1,5 Wochen vor den Olympischen Spielen. Viel Spaß damit. Gordy, in 1.5 weeks, the Olympics take place in Paris. How do you look on these last days? Is there a lot of work to do or is all set yet?
No, right now we're in a 3-day break. We gave the players 3 days off. We were together for 2 weeks. And when we come back, it's a very important time that we fine-tune things, add a few things, set our goals, performance goals, clarify our roles. So the next 2 to 3 days in Berlin are very important before we go to London.
You just talked about the rules. Is there a different approach this year compared to last year and even compared to 2 years ago, a different approach in your coaching style also and the leadership which comes from within the team?
Not really. I think, we have a good leadership group with Dennis and Joe as captains and Daniel Tice, kind of a leadership group. We'll set the roles. Obviously with Nick Wilder-Babb here, it can change things a little bit, because he's an extremely talented player and one of our better defensive players. So that can change things a little bit, but I don't see big changes on the roles from last year. Obviously, the situation with Johannes Thiemann's knee is still a question mark. So we'll kind of have to kind of see where that goes in the next 4 to 5 days.
You already have your 12-man roster inclusive Johannes Thiemann, but I guess you would have an option if he would not be able to play in Paris, right?
Yes, we'll have to kind of see a situation starting tomorrow and Thursday, kind of where his situation is as far as is he able to practice, is he able to play, and then we'll go to London and see also. But obviously, we don't want to make a change unless we have to. Thiemann's been an extremely important part for this national team during my time and before my time, and he's always been committed and showed a great commitment towards the national team.
You've trimmed down the roster to 12 men already before Berlin, as you've said, even before Hamburg, you made the decision. This time you took out Justus Hollatz and David Krämer. What was the reasoning behind those two changes in favor for Oscar da Silva and Nick Wilder-Babb?
Yeah, it was, obviously that was very tough. When you go into it with after the winning the world championship, you go into it thinking there won't be any changes. There was two things. When Nick Wilder-Babb was hurt last year, couldn't participate, is one of our best, if not our best, perimeter defenders. The second thing was JT Thiemann's knee injury, which affected the Justus Hollatz situation, and because we needed another big player just for practice and for playing, just as Thiemann cannot practice right now. So Thiemann's injury affected Hollatz's situation, which was really tough for me because great kid, always been there, played in the windows. And a future point guard for the national team. So that was obviously a very tough decision.
Was there also an idea looking at the other teams in the tournament you will face in the group phase that you put together your roster like putting someone else like Oscar da Silva, who is a taller guy than maybe one of the other two guys?
Yeah, coming in, we thought we might need one more big player anyways, even if Thiemann was not hurt. And it came down to between Leon Kratzer and Da Silva, and Da Silva just had an outstanding camp so far. And so that was the reasoning behind it. And also Da Silva can play more four where Leon is more five. And we already have, Leon's just in a tough position with Mo Wagner, Daniel Theiss, Johannes Volkmann are all fives, and JT Thiemann's like a four or five also. So that was a tough situation for Leon. And going back to last year, Leon was good enough to make the team last year. It was just that, we thought we needed another shooter in case Andy Oakes got hurt, and that's why how Kramer made the team last summer.
Maybe just one last thing on Thiemann before we talk about the Olympics. Thiemann, who's, if I've heard it right, just went to Japan to sign his contract yet. And when he's coming back, he will get checked again on his knee. What's the exact situation, the exact injury he's struggling with?
Yeah, he signed a contract in Japan, and for the contract, he had to do a physical for the situation be va for his contract to be valid. So he had to leave for Japan on Sunday. He has a physical today, and will fly back tonight, arriving back here tomorrow morning. So yeah, it's not the ideal situation, especially with the injury. But we had to look out for his future also, and honor his future. He's got some cartilage damage in the knee. Obviously, he struggled in the playoffs, especially in the final, with the knee. He had a couple of weeks rest after the final, but and he tried practicing a little bit in Munich. He had to rest again. So we'll kind of see the situation probably in the next 3 to 5 days. Can he play or not? And then we have to make a decision.
If you compare the team from the last year World Cup to the this year Olympics, like almost 10 days before start of the tournament, on which point are you? Are you on a better point because the team already knows each other and knows how to win? Or is it that the team has to find itself, or was it a tough season for some players? Where do you see the team in comparison to the one last year?
A little bit different situation. Last year, players had almost 6 week break from their season to the beginning of the training camp for the World Cup. This year, the players in the EuroLeague in Milan, Berlin, and Munich had 13, 14 days. So it was very different. So, obviously I'm worried about their mental fitness, so to speak. Are they tired mentally? That's my biggest concern. And that's why these 3 days were very important, that they have 3 days off right now and get away from it a little bit and come back. I think we have a chance to be better than last year. It's our third year together. We can build on last year. And also, we got to remember that last year, Franz Wagner got hurt the first game and did not play until the quarterfinals. And also, we did not have Nick Weiler-Babb last year, so I think we have a chance to get better. Obviously, the team and situation worries us, but the players are very, very motivated, and I see us getting better than last year. With that
Yeah,
being said,
so
the tournament's going. With that being said, the tournament's going to be extremely tough. There's, I think, 9 to 10 teams could medal. That's how great this competition's going to be.
yeah, then let's talk a little bit about the competition, about the Olympics. Dennis just said Olympics means everything for him. Maodo said it's one of the biggest honors for an athlete. How's it for you going to the Olympics as a coach?
Yeah, I mean, I played in the Olympics 40 years ago. It was un unbelievable experience. I look forward to going as a coach, and it's one of the life moments is to play in the Olympics and compete in the Olympics, and it's completely different than going to the World Championships where you only have basketball. Now you have all different kinds of sports, all different kinds of athletes, so it's a unique situation that only happens once every 4 years. And it's been for me, it's an honor to coach this team and go to the Olympics, and it'll be memorable. It'll be something I'll remember for the rest of my life.
How do you look at the two different places the Olympics take part in basketball? In Lille, the group phase, and later on the knockout stage in Paris. Do you like this idea, or is it more traveling, more logistic problems for you and your team?
No, yeah, honestly, do I like it? No. I think for the players to be involved in opening ceremonies, to be in the village, during the games from day one obviously would be great. And, you know, that's where the Olympic kind of culture, the atmosphere is in the Olympic Village. And so that's, you know, that's, but this is the situation. It is what it is. We have to, it's not going to change. And so we got to control what we can control. And we're in Lille and we got to make the best of the situation and get to Paris, get into the Olympic Village.
This could already be an motivational part for the team, right? Going to Paris, enjoying the Olympic lifestyle.
No, absolutely. I mean, if we don't qualify for the quarterfinals, we don't go to Paris. It's very simple. We go home. So to get to Paris, we have to be first or second in our group. And that's just the reality of it. So that could obviously, like you said, that could be motivation.
The opening ceremony is on a Friday evening at the Seine, at the Seine River in Paris. First time it's not completely in the stadium. You playing on Saturday afternoon in Lille against Japan. Still, so far it looks like the decision is made that you're following the opening ceremony in Paris. What is the reasoning behind this?
No, I talked to the players even before the schedule was out, 4 or 5 months ago, and their idea was they wanted to go to opening ceremonies, and they have not made a decision yet if they will go, but a decision will be made later this week. If I think they're going to decide as a team if they go, I'm not going to prevent them from going.
Obviously,
it's difficult. No. If they decide to go, it is, you know, it means we can't practice on the day before the game because they leave because it's going to be, they have to leave at 10 o'clock or 11 o'clock in the morning. They might not get back till 2, 3, 4 o'clock in the morning. So it's a long day. It's part of the Olympics. And I think the players will decide as a team and we'll go from there.
Okay, so let's just talk a few sentences about the opponents in the group stage you will face. It's Japan, Brazil, and France. I guess all of us know that France is the best team besides you and the other ones. What do you expect from Brazil and Japan?
You know, anything can happen in one game. And Japan will be stronger than they were last year. They started preparation in the beginning of June for the Olympics. They'll be very fine-tuned, ready to go. Brazil surprised Latvia. I think it was a big surprise for a lot of people. But it's an athletic team that plays very hard and is strong in a lot of areas. So, you know, it's really important for us just to take one game at a time. And play as well as we can in one game, just like we did at the World Cup, and then move forward. And, you know, there's no easy games. Everybody here there's 12 teams in the Olympics, and everybody's there because they deserve to be there. So,
would you compare the U.S. team this year to the 92 Barcelona team? Because it's stacked with some legendary players.
Yeah, I think you can compare it in that retrospect. I think last year's U.S. team was extremely talented but young, and maybe you could say they did not have the FIBA experience. This U.S. team has not only the names of, LeBron James, Curry, Durant, et cetera, but they've also played in FIBA, and I think that's a big benefit to them. They've played in competitions in the past, so they understand the FIBA game. They're experienced. And, And to a certain extent, what I read and hear is, they want to make sure that the United States is back on the map as number one in the world. And so it'll be very, very interesting. But I also think with this group here, it's great for basketball. I think it's absolutely great for basketball. This basketball tournament, the Olympics, has a chance to be thus. And so we'll see where that goes.
What kind of basketball style can we expect from Team Germany?
I think very similar to the style we had last year. We're going to have some very good individuals, but we're going to have the team mentality first. And, we have some room for, we have a lot of room for improvement from last year. And I think if we do improve, we have a great chance to medal.
That would be really, really great. There's one last topic we want to talk to you about, and it's your book. Die Jungs haben mir mein Leben zurück, gaben mir mein Leben zurück von Jonathan Sirk and you. And why did you write this book? What was the reason for writing this book?
It kind of caught me by surprise, to be totally honest. After the World Cup, I had about three or four people reach out to me about writing a book, and it kind of took me by surprise. Same with the keynote speaking. And I didn't plan to do this, to be honest with you. And then I met Jonathan one day about the book, and he had written the Hansi Flick book. And he thought it would be a he talked me into kind of writing the book, be a good idea. He wasn't really thrilled about writing it at first either because he had a lot of things on his plate. But I felt really good with Jonathan, and so I just decided to do it. And but it's something I didn't plan on doing, and but I'm glad I did. And so yeah.
What special messages did you send out in this book? Why should people read it?
That's a good question. No, I think there's a couple reasons. I think one, it was about building a championship culture on how you do it, what we did to build a championship culture. Two, it gives perspective on players' opinions and different things, and three, I opened up about mental health, and I think it's a topic that is not discussed very often in Europe, and people look at it as a weakness, so to speak, and hopefully by me coming out like this, helps people face it a little bit better out in the open and seek help.
Yeah, you've spoken about this very publicly, very openly in the book and also in interview afterwards about your dark period and tough periods, even with struggling with depression, struggling with some pains, even with alcohol a little bit. Would you say that right now the environment changed a little bit, that people can open up about this more often and more publicly, or it's still like a toxic environment if like an athlete or coach decides to go out in the public and say he's dealing with depressions or some strugglings?
Yeah, I think as coaches, I think there's still it's a toxic environment because I think we don't open up because we're afraid to lose a job and maybe not get a future job, as people might look at it as a weakness or a sickness or different things. And so I think it's still toxic. Athletes are a little bit more open to it now, and people in general are a little bit more open, especially in North America. And is I was very fortunate to be around people who saw it and got me help, and going through that has made me a much better person and much stronger person.
if you had one advice to, I mean, you had a good support system, as you just said, you had good people around you. If there's like a player, even like a regular human being struggling with depression, struggling with any sort of problems without a good support system, is there something you can advise to those people?
Yeah, that's a good question. It's, you know, you hope that you have friends or family that you can talk to them about this and they can try to get you some help and get help. And sometimes, you know, people might want to keep it quiet and get help on the side and continue what they're doing. You know, I just think if you don't get help, you get deeper and deeper and you never know what happens. And by getting help, you have a chance to come out of it. And I think it's difficult once you get really deep to come out of it without help, so to speak. And I think this is a really time where you rely on family and your best friends, and you hope that through those people you have a support system.
Mm-hmm. The title is The Boys Who Gave Me My Life Back. What are you going to do without these boys after the Olympics? Not knowing yet, right? Too much in the future.
No, actually, when the book came out a month ago, you know, I kind of looked back on stuff with these players. It was sad. It was sad. And, you know, it's the best job I ever had. And obviously the medals are nice, but for me, it was more dealing with these people, dealing with the players, the coaching staff, the federation, the support staff. It's just been an unbelievable experience for me. And yes, the medals are nice, but even more so were the people that I'm dealing with and the players. Just an unbelievable group of German players. You know, I never have this opportunity again, and with such a group. So I just want to, you know, sure, I'm sad. It's been, before I started, it was quite sad. But now I'm just looking to enjoy it to the fullest and really take as much out of this as I can and go forward. And this will always be, these 3 years will always be the best 3 years of my coaching career, there's no doubt.
Then enjoy the last games of it in the Olympics, hopefully the most possible till the final.
Yeah, we're looking forward to it. I mean, we got a great group of guys, and you know, I can tell you, they're not satisfied with being good or very good. They want to be great. And we've had some really good team-building events already in the last couple of weeks. And when I watch these players do the team-building, one thing that comes out when I see them is they're not satisfied about being very good. They want to be great. They want to be the best. And they want to be, you know, a team being the best. So I really look forward to the Olympics, and you know, it's a great challenge for us to build on what we accomplished last summer.
Fingers crossed for that. Thank you for your time, Gordy.
Thanks a lot.
Thank you. Appreciate it. Thank you.
So, das also Gordon Herbert, das Buch sei euch nochmal ans Herz gelegt. Die Jungs gaben mir mein Leben zurück von Jonathan Sirk. Auf jeden Fall lesenswert. Vielleicht ja für den einen oder anderen eine Sommerlektüre während der Olympischen Spiele. Dann versteht man, glaube ich, auch sehr vieles mehr von dem, wie Gordy tickt und was er da an der Seitenlinie macht und vor allem auch abseits des Feldes, was wir dann alle immer nicht sehen im Hotel und auf den Busfahrten und so weiter und so fort. Also dabei viel Spaß. Ja, Ruppi, dann haben wir auf jeden Fall noch die DBB-Damen zu besprechen, denn die sind bisher sehr erfolgreich in ihrer Vorbereitung, zuletzt ja erst recht gewesen, und das trotzdem die WNBA-Spielerinnen noch gar nicht mit dabei sind.
Ja, korrekt. Die haben bislang alles gewonnen, was es zu gewinnen gab an Vorbereitungsspielen in Finnland und jetzt jüngst auch ein Vier-Nationen-Turnier Da haben sie, sind sie auch 3-0 rausgegangen.
Gegen Portugal, ja. Polen und Puerto Rico dann im
Puerto
Finale,
Rico.
Beziehungsweise im vierten Spiel, im dritten Spiel nach Verlängerung. Das kurz zur Ergänzung.
Genau, das sieht alles bislang recht ordentlich aus. Wie du sagst, ohne WNBA-Spielerin. Man sieht, dass da noch eine gewisse Kontinuität herrscht von den vergangenen Jahren oder von der EM ganz besonders. Und jetzt stoßen ja noch die Verstärkungen dazu. Der Kader steht auch fest mittlerweile.
So ist es nämlich. Der steht fest, besteht aus 12 Spielerinnen und 3 davon, wie gesagt, sind noch nicht mit dabei bisher. Niara Sabali, Satu Sabali und Leo Fiebig, also die 3 WNBA-Spielerinnen, noch nicht mit dabei. Wer dazugestoßen ist, finde ich eine sehr interessante Kaderentscheidung, ist Frieda Bühner. Die hat bis vor ein paar Tagen noch bei der U20 EM mit Deutschland gespielt, hat dort den vierten Platz erreicht, wurde da ins All-Tournament-Team gewählt, hat da eine bombastisch gute Leistung abgeliefert. Das wurde direkt von der Bundestrainerin honoriert, die ist also mit dabei. Und auch ganz interessant, auch schon bei uns im Podcast gewesen, Emily Bessois, die es ja geschafft hat, Ruppi, wieder fit zu werden zu den Olympischen Spielen, also ihr großes, großes Ziel erreicht hat.
Das hat mich sehr gefreut für sie. Sie hat ja wirklich alles dafür gegeben, auch ihre Kreuzbandverletzung damals nicht operieren lassen, den Versuch zu starten, Hauptsache bis Olympia noch fit zu werden. Sehr, sehr hart dran gearbeitet. Ich habe sie ja in Los Angeles mal Besuch gehabt. Da hat sie wirklich intensiv gearbeitet und alles war auf Olympia ausgerichtet. Das jetzt in den vergangenen Monaten auch in Deutschland wieder und mit Erfolg. Also war eine schöne Nachricht, fand ich, dass sie es mitgeschafft hat zu den Spielen nach Lille und Paris.
Absolut, absolut. Wir haben damit dann 12 Spielerinnen zusammen für den Kader. Wir haben Alexis Peterson, die zuletzt in Frankreich gespielt hat, eine 1,65 großer Point Guard Position spielende Spielerin, die als naturalisierte Ausländerin mit dabei ist. Auf der Point Guard Position daneben auch Alex Wilke, die mit dabei ist. Dazu haben wir Leo Fiebig und Alina Hartmann dann auf der 2 unterwegs, Satu Sabali, dann haben wir Lina Sonntag und Romy Beer auf der 3, Niara Sabali, Emily Bessois und Frieda Bühner eben dann auf der 4 unterwegs und Marie Gülich und Luisa Geiselsöder auf der 5. Das sind die 12, die mit am Start sind, die jetzt, wie gesagt, ihr Vier-Nationen-Turnier gewonnen haben, unter anderem gegen Puerto Rico im nach Verlängerung. Und insgesamt muss man sagen, es waren viele Aufs und Abs, so wurde es auch auf der DBB-Homepage dann beschrieben, bei diesem Turnier. Alles in allem aber soll es ein gutes Turnier gewesen sein. Und da werden wir dann in der kommenden Woche mal nachhören. So viel also erstmal noch zu den DBB-Frauen. Jetzt heute war nochmal der Fokus, weil wir eben Gordy Herbert bekommen haben, auf den Männern. Und dann werden wir jetzt mal noch unsere 2 Kategorien, die wir noch für euch haben, bei diesem Olympia-Spezial-Podcast noch kurz angehen. Nämlich zum einen die 1-Million-Euro-Challenge. Ruppi, worum geht's?
Um ein Tippspiel von der BIC. Vor allem für Abonnenten, aber es können auch Nicht-Abonnenten mitmachen. Da geht es darum, das Olympia-Bracket sozusagen richtig zu tippen. Es gibt ja Jahr für Jahr bei der March Madness College-Basketball die berühmten Brackets. Ich glaube, es ist noch nie jemandem gelungen, wirklich mal alle Spiele da durchzutippen, korrekt durchzutippen. Bei Olympia ist es in der Theorie ja möglich, da es weniger Spiele gibt. Und vielleicht fühlt sich ja der eine oder andere so sehr zum Experten berufen, dass er glaubt, alle Spiele richtig zu tippen. Es lohnt sich auf jeden Fall so oder so mitzumachen, egal ob man jetzt Experte ist oder nicht, weil der Gewinn ja gigantisch ist. Nicht nur steht 1 Million Euro zur Wahl im Jackpot, selbst wenn man die nicht knackt, gibt es doch einige attraktive Sachpreise zu gewinnen, die unter anderem auch Kellogg's ausgelobt hat. Die da wären beispielsweise, Stucky.
Ja, unter anderem Kellogg's, aber es gibt noch ganz, ganz viele andere Sachen zu gewinnen. Lass mich ganz kurz darauf zurückkommen, weil du gesagt hattest, es gibt auch sonst was zu gewinnen. Es gibt die Möglichkeit, also auch nach der Vorrunde was einzusacken, der beste Tipper oder die beste Tipperin zu sein. Es gibt zwei verschiedene Stages. Ihr müsst erstmal die kompletten Vorrundenspiele tippen und wenn ihr dann dort durch seid, dann noch den kompletten K.O.-Baum durchtippen. Und wenn ihr eben alles richtig habt, dann kriegt ihr 1 Million Euro. Und ansonsten gibt es aber ganz, ganz viele Preise in Abstufung. Über 15.000 Euro im Wert, beispielsweise auch von Fabletics, die Wertgutscheine im Wert von über 5.000 Euro raushauen. Die machen stylische Sportklamotten, also da gerne einfach mal vorbeigucken, auch bei den Preisen bei uns auf der Homepage. Ich verlinke euch das Ganze in den Shownotes. Und wir haben auch fünf ganz prominente Tipper mit in der Runde dabei, Ruppi.
Korrekt, die fünf kriegen wir zusammen hin. So,
Safe.
Frederik Lau ist einer beispielsweise,
Schauspieler, richtig, ja.
Schauspieler, den ich auch sehr gut finde. Er war mir bislang nur als Fußballfan bekannt,
Ist
macht ihn aber
anscheinend
noch
großer
sympathischer,
Basketballfan.
dass er auch Basketballfan ist, genau. So, Frank Buschmann ist dabei.
Frank Buschi Buschmann, so sieht's aus, der auch mittippt, seine Expertise mit reinwirft. Genauso wie Svenja Brunkhorst, die ja im 3x3 unterwegs ist in dieser Saison oder bei diesen
Genau.
Olympischen Spielen, hat sich doppelt qualifiziert, ihr habt das bei uns gehört hier im Podcast, sie hat sich doppelt qualifiziert fürs 3x3 und fürs 5 gegen 5, hat sich dann für 3x3 entschieden. Und dann haben wir noch zwei Ex-Spieler.
Patrick Demerling ist der eine.
Richtig, Patrick Femerling ist der eine und Per Günther.
Per Günther, ach, wie kann man den vergessen?
Ja, Per Günther. Also die fünf sind auch mit dabei bei unserem Tippspiel, bei unserer 1 Million Euro Challenge. Seid da gerne mit am Start und messt euch da mit den Promis und auch mit allen anderen Mitspielern und Mitspielerinnen, die da mit am Start sind. So, dann hätten wir das abgehakt, und dann haben wir nur noch eine Geschichte und das ist die Kellogg's Crunch Time. Die Spiele, die als nächstes so richtig knusprig werden, die wir euch hier immer präsentieren. Und da gibt es gleich zwei, Ruppi.
Richtig. Es gibt nämlich einen Doubleheader in Berlin. Die deutschen Damen und die deutschen Herren hintereinander, was ich ganz charmant finde, dass es mal so einen Doppelspieltag gibt. Erstmal spielen die Damen gegen Nigeria und im Anschluss gibt es eine kleine Vorschau auf die Vorrunde in Lille, nämlich Deutschland gegen Japan. Da geht es ja auch in der Gruppe weiter.
Exakt, das Ganze gibt es am Freitag, da also unbedingt entweder in die Halle gehen, wenn ihr irgendwo die Möglichkeit habt, in die Halle zu gehen, dann macht das unbedingt. Da seht ihr all die Stars der deutschen Nationalmannschaft und vielleicht einen ersten Vorgeschmack auf Olympia, wie es Ruppi schon gesagt hat. Und ansonsten am TV auch mitzuverfolgen. Ob bei den Frauen alle mit am Start sind, das war im Vorhinein dieses Podcastes nicht rauszubekommen. Wir haben natürlich extra beim DBB nachgefragt. Wir hatten dazu noch keine Info bekommen, ob die drei WNBA-Spielerinnen schon dabei sind oder nicht. Wir hoffen natürlich drauf, denn je früher die beim Team sind, desto besser klappt es dann wahrscheinlich mit dem Zusammenspiel. Ja, das war dann die Kellogg's Crunch Time. Und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns hier erstmal, drücken natürlich die Daumen für die letzten Vorbereitungsspiele, sowohl also in Berlin als auch danach dann bei den Männern und Frauen in London, die ja auch beide dort spielen, unter anderem gegen Team USA. Und dann ist das ein letzter Härtetest, bevor es dann in die Olympiawoche hineingeht. Und Ruppi dann, wie gesagt, schon aus Paris mit am Start. Nächste Woche Dienstag erscheinen wir wieder für euch. Da freuen wir uns drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und dann wird die Taktung während der Olympischen Spiele auch nochmal ein bisschen hochgefahren, dass ihr da immer up to date seid. Ruppi, danke für deine Zeit im Urlaub.
Sehr gerne.
Leg dich schön an den Strand oder auf den Balkon.
Mal schauen, was es wird.
Was
Nach
es wird.
Monaco wollte ich nochmal.
Auch nicht so schlecht.
Ja.
Dann sagt Mike James liebe Grüße und wir hören uns.
Machen wir. Bis dann.
Bis dann. Macht's gut, bleibt sportlich. Ciao, ciao.